Amen, möchte ich da sagen zu diesen Liedern, die wir gerade gesungen haben. Jesus sei mein Zentrum. Man könnte sagen, dass das das Anliegen ist, was den Schreiber des Jakobusbriefs, den Jakobus, antreibt. Er möchte, dass Jesus im Zentrum steht, dass er unser Halt sein kann, unser Licht sein kann und dass dieses Licht von Jesus dann letztlich auch in diese Welt hineinstrahlen kann. Ich habe mich ja mit euch so schrittweise durch den Jakobusbrief gepredigt. Wer jetzt von letztem Sonntag her die Erwartung hat, ich mache jetzt mit Vers 13 im 5. Kapitel weiter. Nein, ich mache es heute noch nicht. Das kommt ein anderes Mal. Heute möchte ich schauen, was Jesus, wo wir gesagt haben, er soll unser Zentrum sein, was er zu der Thematik von letztem Sonntag sagt, was wir da von ihm überliefert finden. Aber damit wir anknüpfen können an das von letztem Sonntag, das klappt nicht, aber ich kriege Unterstützung, danke Harald, dass wir das nochmal die letzten Sonntag dabei waren, kurz vor Augen haben, lese ich uns erstmal den Text von letztem Sonntag nochmal vor, Jakobus 5, Vers 12. Und dann machen wir mit Jesus weiter. Also, vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. In diesem Vers kurz und knapp, was von Jakobus, dem jüngeren Bruder von Jesus, überliefert ist, und bei Jesus selbst finden wir dann in der Bergpredigt im Matthäusevangelium Folgendes überliefert. Jesus sagt, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber euer Ja ein Ja und Nein ein Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Jetzt haben wir Jesus dazu gehört, zu dem, worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir klar geworden, wir heutigen Leser können ohne Kenntnis der damaligen Umstände gar nicht erahnen, wie das reingeknallt haben muss, was Jesus da gesagt hat. Ich möchte jetzt nochmal mit euch durch diesen Text gehen. Leider klappt es mit dem Klicker nicht so. Ich kriege den anderen gebracht und dann hoffen wir, dass das besser funktioniert. Also der funktioniert nicht. Danke, das erleichtert es mir ein bisschen, weil sonst weiß ich nicht, wenn ich drücke, was dann passiert. Also, es muss damals richtig reingeknallt haben bei den Zuhörern von Jesus, was Jesus da sagt. Denn das, was im Alten Testament vorgegeben war, das kannte man. Wir sollen nicht falsch schwören. Also durch einen Schwur suggerieren, dass das, was man vielleicht falsch sagt, doch wahr sein würde. Also man nennt das einen falschen Einschwören, Meineid ablegen. Das war das eine, was die kannten. Und das zweite war dann, dass man dem Herrn, also Gott, seine Eide erfüllen soll. Also was man Gott hoch und heilig versprochen hat, das soll man auch einhalten. Diese Aussagen aus dem Alten Testament, das kannten die Zuhörer wahrscheinlich, zumindest wie das auch dann vermittelt wurde in der Synagoge, war nichts Neues für die. Und dann sagt Jesus, während die ihm zuhören, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Also es müsste für die wie so ein Schlag vor den Kopf gewesen sein, weil es war sowas von normal für die, was die Ausleger sagen, im Alltag zu schwören. Das war an der Tagesordnung, dass das, was man so gesagt hat, dann nochmal mit einem Schwur untermauert wurde. Und jetzt sagt Jesus, schwört überhaupt nicht. In den Zuhörern von Jesus muss damals die Frage gewesen sein, hä? Was denkt er sich dabei? Ich denke, Jesus wollte seine Zuhörer wachrütteln und das ist ihm vermutlich deutlich besser gelungen, als es mir bei euch geht. Jesus wollte ihnen die Augen dafür öffnen, sie machen sich was vor. Ihr Glaube und ihr Leben ist viel zu oberflächlich. Sie meinen, den Willen Gottes zu kennen und zu tun und in Wirklichkeit haben sie sein echtes, sein tiefes Anliegen doch gar nicht erfasst. Die Juden haben peinlichst genau darauf geachtet, den Namen Gottes bloß nicht zu missbrauchen, in irgendeiner Weise, auch nicht unbewusst, aus Versehen so. Und was kann man tun, wenn man auf der sicheren Seite sein will? Wenn man auf gar keinen Fall den Namen Gottes missbrauchen will, was kann man dann machen? Habt ihr eine Idee? Ihn nicht erwähnen, genau. Diese Lösung hat das Volk Gottes für sich gefunden. Deswegen wird auch beim Vorlesen aus der jüdischen Bibel, also unserem Alten Testament, deswegen wird da, wenn da Jahwe steht, nicht Jahwe gelesen. Da wird dann was anderes gelesen, zum Beispiel Adonai, Herr, oder Hashem, der Name. So wird es dann umschrieben, damit man bloß nicht den Fehler macht, den Namen Gottes zu missbrauchen. So, und dann haben sie halt eben beim Schwören auch nicht mehr bei Gott und seinem Namen geschworen, so wie wir es im Alten Testament selber finden, sondern sie haben dann andere Worte gefunden, bei denen man schwören kann, womit man seinen Schwur untermauern kann. Das ist das, was Jesus hier aufzählt, ein bisschen ausführlicher als Jakobus. Beim Himmel schwören, bei der Erde schwören, bei Jerusalem schwören. Da konnte man dann sich auf der sicheren Seite wähnen. Man hat ja den Namen Gottes nicht missbraucht. Da fühlt man sich dann beim Schwören sicherer. Man macht nichts falsch. Mit unserem Herz ist es so eine Sache. Wenn unser Herz anfängt, sich sicher genug zu fühlen, dann wird es freier. Und wenn es dann mal es mit der Wahrheit doch nicht mehr so genau nimmt, dann kann man das auch entsprechend sagen und durch einen Schwur untermauern, denn man missbraucht ja nicht den Namen Gottes. Man ist ja auf der sicheren Seite. Das ist, ja, wenn man nicht gewohnt ist und es für einen wichtig ist, immer es mit der Wahrheit genau zu nehmen, ist es nur ein kleiner Schritt, dann halt eben dann doch auch die Unwahrheit zu sagen. Und wenn man die Unwahrheit sagt, der nochmal durch einen Schwur Nachdruck zu vergeben. Und man missbraucht ja nicht den Namen Gottes, man ist auf der sicheren Seite. Und Jesus macht hier deutlich, Leute, ihr macht euch etwas vor. Wenn ihr beim Himmel schwört, meint ihr auf der sicheren Seite zu sein, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, aber der Himmel ist Gottes Thron. Die Erde, sagt Jesus, ist der Schemel seiner Füße. Jerusalem ist seine Stadt, er ist der große König der Stadt Jerusalem. Ihr missbraucht da genauso den Namen Gottes. Oberflächlich gesehen natürlich macht ihr das nicht. Aber vom Kern her tut ihr nichts anderes. Und genauso clever wie jetzt nicht beim Namen Gottes direkt zu schwören, sondern das da zu verschleiern, war natürlich dann auch ja, mit dem eigenen Haupt, beim eigenen Haupt zu schwören. Dann eben ja, jetzt nichts Frommes zu nehmen, sondern hier bei meinem eigenen Kopf den quasi zu bemühen. Und da sagt Jesus, ist genauso ein Missbrauch Gottes. Von wem habe ich meinen Kopf, bei dem ich jetzt schwöre? Und er macht es so schön deutlich an der Farbe der Haare. Wir heute können dem nachhelfen, wenn die Haare grau werden oder der Farbton nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Das ist aber nicht das Natürliche. Den natürlichen Farbton können wir meines Wissens sogar bis heute nicht ändern, weil dann müssten wahrscheinlich die Haarwurzeln verändert werden, die Genetik und so weiter. Ich bin da jetzt kein Experte drin, aber ich glaube, auch das schaffen wir heute immer noch nicht. Die Farbe, die natürliche Farbe unserer Haare, die kann alleine Gott festlegen. Das hat er mit unserer Zeugung gemacht und damit steht's und fällt's. Insofern wird auch durch diesen ganz cleveren Schachzug beim eigenen Haupt zu schwören, wird im Grunde auch wieder Gott mit reingezogen. Das Böse sucht sich seinen Weg in unserem Herzen. Gott kann uns sagen, was ihm wichtig ist. Eine Zeit lang wirkt's und dann irgendwann findet das Herz schon wieder Wege, doch wieder damit umzugehen, dass es dann doch wieder zu seinen Sachen kommt, den eigenen Vorteil dient. Und wenn halt eine Lüge dabei sein muss, dann ist es halt auch, und ich bin ja auf der sicheren Seite. Alles Gute, was von Gott kommt, das Böse versucht, es für seine eigenen Machenschaften einzusetzen. Aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Jede Erkenntnis, die Gott uns gibt, kann dann sein, dass in einem anderen Kontext die dann überhaupt nicht angebracht ist. Wir sehen das wunderbar bei diesem Thema Schwören und Eid. Im Alten Testament war das eine gelebte Praxis. Gott selber hat geschworen. Und im Neuen Testament werden die Schwüre Gottes zum Teil in manchen Büchern auch positiv aufgegriffen. Hebräerbrief, Apostelgeschichte, Lukas. Ein Engel schwört in der Offenbarung, ein Engel schwört im Buch Daniel. Die Schwüre sollten gegen die Lüge, gegen die Unwahrhaftigkeit helfen, dass man eben Angst hatte, wenn ich jetzt schwöre beim Namen Gottes, dass ich dann eben doch lieber die Wahrheit sage und nicht lüge, weil ich dann unter dem Gericht Gottes stehe. Eine Zeit lang hat es funktioniert, irgendwann haben sie gemerkt, ja, dass nicht dann sofort ein Blitz vom Himmel kommt, wenn man einen Meineid schwört, dass Gott gnädig und barmherzig ist und so Sachen durchgehen lässt. Und ja, das, was dann eigentlich gegen die Lüge und die Unwahrhaftigkeit helfen sollte, nämlich der Eid, der Schwur im Namen Gottes, ist dann letztlich zu einer neuen Spielart für Lüge und Unwahrhaftigkeit geworden. Und was sagt uns Jesus? Was sagt uns der Mensch gewordene Gott zu der Thematik? Er geht ran an den Kern des Problems und sagt, schwört überhaupt nicht. Sondern lebt Wahrhaftigkeit in eurem Leben und in eurem Reden. Darum geht's. Der Schwur, der Eid löst nicht das Problem der Lüge und der Unwahrhaftigkeit. Dieses Problem wird nur gelöst durch Wahrhaftigkeit. Durch Ehrlichkeit. Amen. Da hinten gibt jemand Applaus. Sehr schön. Ja, so ist es. Es sei aber euer Wort Ja, ein Ja, und euer Wort Nein sei ein Nein. Einer der Kommentare hat mich zu Dietrich Bonhoeffer geführt. Der hat es in seinem Buch Nachfolge, das habe ich im Studium lesen müssen, aber nicht mehr gewusst, dass das da so cool drinsteht, der hat es da so schön rausgearbeitet, wenn Schwüre oder ähnliche Untermauerungen gebraucht werden, um die Wahrhaftigkeit einer Aussage zu unterstreichen. Was passiert dann mit allen anderen Aussagen, wo es keine Schwüre gibt, kein Eid gesprochen wird? Ich habe ein bisschen was hier schon raunen hören. Alles andere wird relativiert, ganz genau. Alles andere, was nicht mit einem Schwur, was nicht mit einem Eid dann bekräftigt wird, das steht dann als weniger glaubwürdig da. Es sieht dann letztlich so aus, als wäre die schlichte, einfache Aussage nicht gut genug. Wenn bei bestimmten Aussagen geschworen wird, dann zieht das alles andere Reden in Zweifel. Ich fand das krass gut rausgearbeitet. Ich gedacht habe, ja. Und dann versteht man auch, warum das Jesus so sagt. Das macht so viel Sinn. Schwört überhaupt nicht. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Und was darüber hinausgeht, das ist vom Bösen. So einfach kann es sein, so einfach soll es sein. Aber es klingt im letzten Satz an, in einer vom Bösen infizierten Welt ist das Einfache leider dann doch so schwierig. Jetzt haben wir die klaren Worte in diesem Predigttext von Jesus gehört, letzten Sonntag von seinem jüngeren Bruder Jakobus. Und ich sage euch, in der Vorbereitung für diese zwei Predigten, ich habe ganz schön geschwitzt, bei dem, was ich alles in den Kommentaren dazu gefunden und gelesen habe. Der Böse macht mit seinem Verwirrspiel weiter. Im Alten Testament gab es klare Aussagen dazu. Es hat eine Zeit lang funktioniert, dann hat es nicht mehr funktioniert, dann musste Jesus sagen, hier, schwört überhaupt nicht, lasst das. Und aus diesem schwört überhaupt nicht, 2000 Jahre Kirchengeschichte, wenn ich mir die Kommentare angucke, wenn ich mir anschaue, wie das in einzelnen Kirchen gelehrt wird und gelebt wird, also man kann echt die Krise kriegen. Darf man als Christ, wenn man von behördlicher oder staatlicher, institutioneller Seite aus aufgefordert wird, einen Eid zu leisten, darf man den leisten oder nicht? Das geht derart ins Eingemachte. Wie unterschiedlich wird da von der Bibel her das, was wir im Alten und im Neuen Testament finden, dann die einzelnen Sichtweisen begründet? Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch da tiefer mit reinzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob es euch interessieren würde. Aber ich habe echt gelitten drunter. Und was mir geholfen hat, das möchte ich jetzt mit euch teilen, hier als nächstes Bibelwort. Das möchte ich jetzt mal hier mit reinschieben, was Jesus über sich selbst sagt. In Johannes 8, Vers 12 ist es überliefert von Jesus, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich hatte letzten Sonntag ja nach Bildern für Wahrhaftigkeit gefragt, da ist auch einiges Interessante genannt worden. Jetzt finden wir hier ein weiteres Bild für Wahrhaftigkeit. Das hatte ich für letzten Sonntag gar nicht so auf dem Schirm, ist auch, glaube ich, nicht genannt worden. Licht. Wahrhaftigkeit, Licht. Die Lüge, die ist so im Dunkeln unterwegs. Die möchte nicht, dass sie wahrgenommen wird, dass sie erkannt wird. Jesus bezeichnet sich selbst als das Licht der Welt. Er ist dazu gekommen, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen müssen. In all diesen verschiedenen Spielarten des Verwirrspiels des Bösen, wo es das Gute Gottes nimmt und missbraucht, um seine eigenen Machenschaften zu treiben und die Lüge letztlich weiter zu verbreiten, immer mehr Verunsicherung reinzubringen und so weiter. Unser Gott und Schöpfer ist als Licht in diese Welt gekommen, in Jesus, in einer Person, in menschlicher Gestalt, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen müssen, sondern dass wir das Leben finden können, wie es von Gott gedacht ist. Und das ist zuallererst, dass wir zu Gott zurückfinden können, zu ihm finden können, zu Jesus, der unseren unsichtbaren Schöpfer verkörpert in dieser Welt. Gott möchte eine personale Beziehung haben zu uns. Er will ganz persönlich in Kontakt treten mit uns, so wie es damals vor 2000 Jahren war, als Jesus dieses Wort, er ist das Licht der Welt, zu den Leuten um ihn herum gesprochen hat. Und wie er es gelebt hat, letztlich mit seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, diese Beziehung, dieser persönliche Kontakt, dass sie ganz nah an seinem Herzen dran waren, dass er ihnen sagen konnte in den jeweiligen Situationen, was ist das, was wichtig ist. Dass er sie coachen, trainieren konnte, dass er für sie sorgen konnte, dass er sie schützen konnte, dass er für sie da sein konnte. Und durch Jesus bietet Gott es uns an, dass wir nicht länger ohne Durchblick durchs Leben stolpern müssen. Nicht nur damals für die privilegierten Jünger, die ihn wirklich leibhaftig erleben durften. Heute als Auferstandener ist Jesus durch den Heiligen Geist auch für jeden Menschen da. Jeder darf, wenn er sich für Jesus öffnet, darf er das Licht des Lebens haben. Wir dürfen auch heute Jesus haben, so wie die Jünger damals Jesus gehabt haben. Jesus hat den Durchblick, auch bei aufkommenden neuen Fragestellungen. Die Fragen, die dann die letzten 2000 Jahre in der Kirchengeschichte die Leute anhand der biblischen Aussagen beschäftigt haben, diese Fragen waren damals halt eben nicht zur Zeit des Alten Testaments oder zur Zeit des Neuen Testaments so da. Also können da auch keine Antworten so direkt drauf gegeben werden, wie man es vielleicht gerne hätte. Bibel so, jetzt schlage ich nach und die Fragestellung, ah, und da ist die Antwort. Und es ist eben so, dass wir unterschiedliche Aussagen im Alten Testament und im Neuen Testament finden, mit der Klarheit, mit der Absolutheit, wie es bei Jakobus steht und hier jetzt, was ich heute mit euch angeguckt habe, bei Jesus steht, gibt es Kirchen, die sagen, das geht nicht, kein Eid, das gilt. Und andere Kirchen sagen, ja, aber unter bestimmten Umständen darf dann doch ein Eid geleistet werden. So absolut, wie es da jetzt klingt, ist es nicht gemeint. Ja, wer hat jetzt recht? Und da bin ich so dankbar, dass ich Jesus als dem Licht der Welt folgen darf, auch als Pastor, auch mit der ganzen Komplexität der heutigen Fragestellung. Anders könnte ich diesen Beruf gar nicht ausüben. Weil natürlich ist die Erwartung naheliegend, dass die Leute auf mich als Pastor zugehen und von mir wissen wollen, wie ist es richtig. Und das kann ich nicht leisten. Ich bin auch nur ein unvollkommener Mensch, der abhängig davon ist, dass ich möglichst von Jesus, er ist der Blicker, empfange, was ich weitergebe. Und trotzdem kann es sein, dass es nicht alles das ist, was Gott sich denkt. Und dann kann ich auch nur aus der Vergebung von Jesus leben, aus seiner Gnade, dass er das schon aufdecken wird, dass es keinen Schaden anrichtet, dass er mich überführen wird und so weiter. In seinem Licht will ich leben und seinen Willen tun. Das haben wir vorhin gesungen. Und darum geht's. Wir dürfen dem Licht der Welt folgen. Wir dürfen bei ihm sein. Und ich gebe euch jetzt weiter an dieser Stelle noch, was ich da inzwischen, wie ich mir meinen Reim mache auf diese unterschiedlichen Aussagen, die man da in der Bibel finden kann zum Schwören und zum Eid leisten. Und das jetzt nur kurz und gerafft, aus Zeitgründen. Entweder könnt ihr es dann anschließend nochmal nachhören, wenn ihr nochmal für euch nacharbeiten wollt. Oder wer da im Gespräch miteinander dann nochmal tiefer graben möchte, nächsten Mittwochabend, 20 Uhr, ein Stockwerk tiefer, ganz hinten in dem Raum, am Ende des Gebäudes, im Keller hinten, unten. Da findet im Glauben Wachsen-Treffen statt, wo wir ein Predigt-Nachgespräch halten. Dank Dietrich Bonhoeffer, der hat mir am meisten helfen können, ist der Reim, den ich mir auf das Ganze mache, der, dass ich es so verstehen kann, dass da überhaupt kein Widerspruch ist zwischen den scheinbar widersprüchlichen Aussagen in der Bibel, sondern dass es wirklich darum geht, das ist das Kernanliegen Gottes, die absolute Wahrhaftigkeit im Reden. Und diese Wahrhaftigkeit sollen wir leben, ohne Abstriche, ohne faule Kompromisse. Und bei dem, was wir von uns aus anderen rüberbringen wollen, also wo ich ein Anliegen habe und jetzt glaubt mir doch, hört mir doch, vertraut mir doch oder so weiter, wo wir das machen, da sollen wir grundsätzlich auf Schwüre, Eide oder was auch immer für Arten von Bekräftigungen verzichten. Da soll einfach unser Ja ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Oder wie ich letzten Sonntag gesagt habe, wenn wir es noch nicht wissen, unser Vielleicht ein ehrliches Vielleicht. Oder was auch immer dann das Ehrliche, das Richtige, das Authentische ist. Einfach, direkt, klar, geradlinig, schlicht, wahrhaftig reden. Das ist das, was ich von Jakobus her und von Jesus her ganz klar sehen kann. Das betrifft das, was ich von mir aus meinem Antrieb aus, an andere weitergebe. Bei dem, was von anderer Seite aus von mir verlangt wird oder gewünscht wird oder wie auch immer, zum Beispiel ein Eid, da ist es dann wichtig, was in diesem Bibelwort hier steht, dass ich eben dem Licht der Welt folge, dass ich zu Jesus gehe und mit ihm genauer hinschaue, was will da eigentlich der andere von mir? Ob das jetzt eine Institution ist, eine Behörde oder Menschen oder was auch immer, da genauer hinschauen. Wer ist es, der da einen Eid von mir verlangt? Mit welchem Recht, mit welcher Autorität tut derjenige das? Und wenn ich das in Blick genommen habe, dann den Eid, zu dem ich aufgefordert werde, genauer anschauen, zusammen mit Jesus, dem Licht der Welt. Was ist inhaltlich in diesen Eid eingeschlossen? Was wird da abgedeckt? Worum geht es da eigentlich? Und ist das, worum es da geht, mit dem Evangelium vereinbar? Oder steckt da was Falsches drin? Und dann zu schauen, geht es um Sachen, die die Gegenwart oder die Vergangenheit betreffen, oder geht es um Sachen, die die Zukunft betreffen, die mich dann in Zukunft binden? Und da fand ich sehr hilfreich, das habe ich bei Bonhoeffer da gelesen, bei Sachen, die jetzt die Vergangenheit betreffen oder die Gegenwart. Also wenn ich zu Sachverhalten befragt werde, zum Beispiel bei Gericht, eidesstattlich dann eben da was sagen muss vielleicht, schreiben muss oder wie auch immer, ist es in dem Eid, den ich leisten muss, zu dem ich aufgefordert werde, abgedeckt, dass von keinem Menschen verlangt werden kann, dass er für sich in Anspruch nimmt, sich nicht vielleicht doch zu irren. Jeder Mensch kann irren. Also wenn ich aufgefordert werde, einen Eid zu leisten und darin zu behaupten, ich kann mich nicht irren, das ist Quark, das ist Quatsch, das ist hochgefährlich, das darf ich nicht. Ich würde ja dann auch letztlich behaupten, ich bin Gott, ich mache keine Fehler, ich habe keine Irrtümer, das geht nicht. Dann muss ich so einen Eid ablehnen mit allen Konsequenzen, wenn ich dazu aufgefordert werde. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Bleib bei dem, was du gelehrt bekommen hast, was du vermittelt bekommen hast. Es kann sein, dass wir in Lebenssituationen kommen, wo wir zu Dingen aufgefordert werden, die mit dem Evangelium nicht vereinbar sind. Das war damals bei Dietrich Bonhoeffer ein ganz krasses Thema. Wir sind heute eher so chillig unterwegs, da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Aber wir machen auch ganz vieles, was mit dem Evangelium nicht vereinbar ist und haben gar kein schlechtes Gewissen. Insofern, so fein sind wir da gar nicht raus. Es kann auch sein, fand ich auch interessant bei Bonhoeffer nachzulesen, dass im Eid auf den allwissenden Gott Bezug genommen wird. Und da meint Bonhoeffer, ist es ganz wichtig, wenn auf den allwissenden Gott beim Eid Bezug genommen wird, worum geht es da? Geht es da um die Reinheit meines Gewissens, dass ich sage, Gott prüfe mich. Und wenn ich falsch liege, dann letztlich offenbare das, dass ich sage, so rein wie ich kann, oder ich versuche das zu sagen, was ich sagen kann, mehr geht nicht. Oder muss Gott als Gewährsmann dafür herhalten, dass ich mich nicht täusche oder irre? Und Bonhoeffer schreibt dann, wo es um die Zukunft geht, da sollten wir aufpassen, wo es um eine eidliche Aussage geht, die mich zukünftig bindet an menschliche, irdische Größen. Das war damals im Nazi-Regime der Treueeid auf den Führer Hitler zum Beispiel. Also, wenn ich mich binde an eine irdische, menschliche Größe mit einem Eid, den ich da leisten soll, dann ist wichtig, ob solch ein treuer Eid berücksichtigt, dass ich meine eigene Zukunft nicht in der Hand habe. Wie soll ich etwas versprechen, wo ich einfach nicht weiß, wie ich mich entwickeln werde, was die Zukunft bringen wird, wie der sich entwickeln wird, dem ich diesen treuen Eid leiste? Ich meine, es ist ja völlig crazy. Ja? Es geht mir jedes Mal so, wenn ich Leute auf die Ehe vorbereite, die sich von mir trauen lassen wollen. Dieses treue Versprechen, dass sich Ehepartner geben. Also ich könnte das never ever sprechen ohne, so wahr mir Gott helfe. Da ist es abgedeckt in diesem so wahr mir Gott helfe. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriegen werde. Was mich selber betrifft und meine Entwicklung, was den anderen betrifft und seine Entwicklung, was unsere Ehe betrifft und ihre Entwicklung. Ich weiß auch nicht letztlich, was meinen Glauben betrifft und seine Entwicklung, wie ich Gott weiter erleben werde, wie ich die Dinge, die passieren werden, verarbeiten kann. So wahr mir Gott helfe. Oh, ich finde es so schön. So wahr mir Gott helfe. Ich stehe hier, so wahr mir Gott helfe. Ich versuche hier das weiterzugeben, was ich erkannt habe, so wahr mir Gott helfe. Und bitte prüft, was ich hier sage, mit dem Licht der Welt zusammen. So, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verhuddelt. Genau, wenn in einem Treueeid dann auch der Name Gottes vorkommt, da weist Bonhoeffer darauf hin, kann ich dann dabei bezeugen, dass ich als Nachfolger Jesu allein an den Willen Gottes gebunden bin? Dass ich nicht eine menschliche Größe, eine irdische Größe als letzte Instanz über mir akzeptieren kann, sondern alleine Gott? Und dass jede andere Bindung, die ich eingehe, letztlich um Jesu Willen unter dem Vorbehalt dessen stehen muss, dass Gott allein die Autorität über mein Leben sein soll. Sehr verdichtet dargestellt, sorry, aber ich wollte es trotzdem bringen, weil ich es für wichtig halte. Aber es betrifft jetzt nicht alle in der Tiefe. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen. Wenn wir merken, dass uns der Durchblick fehlt im Leben, was auch immer, oder auch was das Schwören betrifft, wir dürfen zu Jesus kommen. Er ist das Licht der Welt, er ist durch den Heiligen Geist heute auch erfahrbar. Er möchte durch den Heiligen Geist uns sogar von innen her ausfüllen und durchdringen. Wir dürfen zu Jesus kommen, wenn wir merken, dass uns der Durchblick fehlt. Und wenn wir uns für ihn öffnen, dann wird er mit seinem Licht auch für Durchblick sorgen. Das wird vielleicht nicht immer sofort geschehen. Es wird vielleicht nicht immer auf die Weise geschehen, wie wir es uns wünschen würden. Ich habe manche Themen, die beschäftigen mich schon seit Jahrzehnten. Und es fehlt noch so richtig das Packende irgendwie bei manchen Sachen. Aber Jesus wird anfangen, Licht ins Dunkel zu bringen, Schritt für Schritt. Er wird das alles aufdröseln, was für uns noch wie ein verworrenes Knäuel erscheint. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist das Licht der Welt. Er wird es tun. Falls das aber nicht geschieht, wenn wir merken, dass es nicht irgendwann sich auflöst, dann könnte es vielleicht dran sein, Jesus zu bitten, dass er uns zeigt, woran das liegt, dass wir auf der Stelle treten, dass es keine Durchbrüche gibt. Vielleicht hat es ja damit zu tun, und das muss man einfach auch realistisch sehen, dass wir ihm vielleicht nicht wirklich folgen. Dass wir nur so oberflächlich das machen, wie wir es bei den Zuhörern von Jesus wahrgenommen haben. Dass wir nicht tief genug uns von Gott in seine Thematiken reinführen lassen. Vielleicht kann es auch damit zu tun haben, dass in unserer Familie vielleicht ein Treueeid auf jemand anders geleistet wurde. Vielleicht zur Nazi-Zeit. Wir wissen von der Bibel her, so Sachen können in die nächsten Generationen nachwirken. Wenn da irgendwas bekannt ist bei euch, unterschätzt das nicht. Geht es dringend mit dem Licht der Welt, geht es dringend mit Jesus an, damit es von ihm endgültig gelöst werden kann und euch oder eure Angehörigen, eure Family nicht weiter belasten muss. Bis in die dritte und vierte Generation dürfen bestimmte Dinge nachwirken. Es ist leider so. Wenn wir merken, dass uns der Durchblick fehlt, wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihm folgen, im Kontakt mit ihm bleiben, auf ihn hören und tun, was er sagt. Und wenn wir so mit Jesus unterwegs sind und nicht nur mit ihm, sondern auch für ihn unterwegs sind, das ist auch wichtig, dann wird sein Licht unser Dunkel immer mehr auflösen und dann auch nach außen dringen können. Dann wird das Licht der Welt auch uns als Lichter der Welt gebrauchen können. Und das ist sein Anliegen in der Bergpredigt, was Jesus da erreichen möchte, auch mit uns. Amen.